SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Frankfurter Buchmesse lief weitgehend digital und wir haben fürs Lesenswert Magazin unsere Gäste nicht wie sonst auf die Messebühne in Frankfurt gebeten, sondern ins Studio und ans Telefon. In der nächsten Stunde sprechen wir mit Elke Heidenreich über ihre kurzen Geschichten über Kleider und Leute. Der Schriftsteller Peter Stamm stellt seine neuen, etwas beunruhigenden Erzählungen vor und Hilmar Klute seinen Roman Oberkampf. Und mit der Autorin Lola Randl sprechen wir über Zombies und ihren Pandemieroman. Und alle vier Autorinnen und Autoren lesen auch ein Stück.
Ich kann Männer in Kamelamänteln nicht leiden.
Die Fahrt in die Skiferien hätte unter normalen Umständen nicht länger als 3 Stunden gedauert. Aber schon kurz nach Zürich stockte der Verkehr.
Oberkampf. Jonas hatte sofort Gefallen gefunden an diesem resoluten Wort, das die Entschlossenheit einer geballten Faust hatte.
Der Virologe, der zu ihrer Rechten saß, nutzte den Moment und erläuterte noch einmal die R-Zahl.
Das waren sie schon mal, unsere vier Gäste heute. Außerdem wurde heute Vormittag unter Corona-Bedingungen der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen in Frankfurt. Damit starten wir gleich. Heute Vormittag wurde in Frankfurt der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen, in der Paulskirche, krönender Abschluss der Buchmesse, trotz alledem. Der Preisträger, der indische Wirtschaftsphilosoph Amartya Sen, wurde per Video aus Boston zugeschaltet und die Laudatio des Bundespräsidenten, die trug der Schauspieler Burkhard Klaus davor, weil Bundespräsident Steinmeier in Quarantäne ist. Soweit das etwas schwierige Drumherum an diesem Tag, schauen wir auf den Preisträger und auf die Reden. Im Studio ist Frank Hertwig, SWR-Literaturchef. Frank, Amartya Sen gilt als Vordenker der globalen Gerechtigkeit. Was zeichnet sein Denken, was zeichnet sein Schreiben aus?
Ich glaube, da hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Vertretung Burkhard Klausner, glaube ich, einen richtigen Hinweis gegeben. Er nannte ihn, also jetzt den Friedenspreis für ihn, eine Bürgerkrone der Menschlichkeit. Und er hatte natürlich schon die akademische Krone. Er hat den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen. Aber der war schon auch geprägt durch dieses Bürgerengagement. Er hat nämlich die Art und Weise, wie wir die Verbesserung einer Gesellschaft definieren und analysieren wollen, anders entwickelt. Also normalerweise sagt man, das Bruttosozialprodukt entscheidet darüber, je größer das Bruttosozialprodukt, desto besser ist diese Gesellschaft. Er hat gesagt, nein, das ist zu wenig, wir müssen das breiter aufstellen. Also in diese Indizes müssen rein Zugang zur Gesundheit, Zugang zur Ernährung, Zugang zur Bildung. Und das ist so ein Grund, finde ich, so eine Basis seines Denkens, was sehr viel zusammenhält. Er hat auch den Freiheitsbegriff zum Beispiel aufgemacht. Der Freiheitsbegriff heißt nicht nur, niemand darf mich zu irgendwas zwingen. Das ist so ein ganz einfacher, negativer Freiheitsbegriff. Sondern er hat gesagt, auch positiv, wir brauchen Freiheit, eben Zugang zu Gesundheit, zu Ernährung, zu Bildung und so weiter. Also diese wirtschaftstheoretische Arbeit war immer verknüpft mit dem sozialpolitischen Engagement.
Was ich interessant fand in der Rede von Frank-Walter Steinmeier war, dass er gesagt hat, er sei zwar Akademiker, aber er sei nicht akademisch und seine Bücher seien auch nicht so akademisch. Er ist Bestsellerautor sozusagen und ein Pragmatiker der Gerechtigkeit.
Also interessanterweise, er hat natürlich hochformale, formalistische, wirtschaftstheoretische Texte geschrieben. Er hat also bewiesen, dass er das kann. Er kann auch Mathematik. Aber die letzten Jahre hat er sich, oder Jahrzehnte, hat er sich da natürlich deutlich geöffnet. Aber es war interessant, Frank-Walter Steinmeier hielt quasi selber eine Amartya Sen-Rede, fand ich, wo er einfach sozusagen in völliger Angleichung und Assimilation sich da angepasst hat, während interessanterweise Amartya Sen viel konkreter war als er. Es ging zum Beispiel darum, um Autoritarismus in der Welt, der sich immer mehr durchsetzt, den man verhindern soll. Und dann hat Frank-Walter Steinmeier nur von unseren Nachbarländern gesprochen, während Amartya Sen gesprochen hat von Polen und von Ungarn. Der hat also Ross
und den USA.
Und den USA. Aber er hat Ross und Reiter auf jeden Fall benannt. Und daran sieht man, dass Amartya Sen, das ist ganz interessant, er setzt nicht nur auf die Politik bei der Veränderung, er setzt nicht nur auf das Recht, das ist sehr wichtig, sondern er setzt auch auf Aktivisten, auf NGOs und eben auf Intellektuelle wie ihn selbst, die eben Position beziehen müssen und sollen.
Er hat ja viel am Beispiel seines Heimatlands Indien deutlich gemacht, in dem der Hindu-Nationalismus so erstarkt ist. Er hat den Bogen auch zu anderen Nationen geschlagen, hast du schon gesagt, starkes Plädoyer gehalten für die Meinungsfreiheit auch. Wie hat er das Thema Autokratie mit Gerechtigkeit und beziehungsweise Ungerechtigkeit verknüpft?
Ich glaube, bei ihm gibt es einen ganz grundsätzlichen Impetus, einen demokratischen Impetus, weil er sagt, Güter, die müssen ja sozusagen definiert werden. Also Gerechtigkeit heißt ja immer, ich bekomme auch das richtige Gut. Und die Frage ist, was ist das richtige Gut, muss ja irgendwie ermittelt werden. Und darum kommt er immer wieder auf das gesellschaftliche Gespräch zurück. Das ist sozusagen ein Fundament. Wir müssen erst klären, was für uns gut ist, um dann zu erreichen, das zu verwirklichen. Und das ist sozusagen immer demokratisch unterfüttert. Und das ist eigentlich immer die Basis, der gemeinsame Diskurs, die gemeinsame Rede, die gemeinsamen Gespräche. Und er hat am Ende ja auch in seiner Rede, Amartya Sen, sehr deutlich gemacht, dass auch das Lesen von Büchern, und da hat er wieder angeknüpft an den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, sehr wichtig ist, dass wir in Büchern streiten, dass wir uns mit Büchern auseinandersetzen, dass wir uns über Bücher informieren, dass das ein kleiner Nukleus ist für das, was er im Großen will.
Vielen Dank, Frank Hertwig. Wir sprachen hier im SWR 2 Lesenswert Magazin über die Verleihung des Friedenspreis des deutschen Buchhandels heute Vormittag an den Wirtschaftsphilosophen Amartya Sen. Dankeschön. Romantic Argent Argent. The Argent, one of the richest countries in the world. Buenos Aires, a wonder city.
Niebla espesa en Buenos Aires. Volver al sol a salir. El Paco haciendo estragos.
It's deadly, it is highly addictive. It's called Paco.
Gente sin porvenir. Amargo desencanto, tener que verte así.
SWR 2 Lesenswert Magazin. Jetzt geht's um Männer in Kamelhaarmänteln. Meine Kollegin Anja Höfer hat sich mit Elke Heidenreich über ihr neues Buch unterhalten.
Was ziehe ich an? Eine gar nicht so unwichtige Frage, die wir uns jeden Tag aufs Neue stellen müssen. Dem Thema Kleidung hat Elke Heidenreich ihr neues Buch gewidmet, Männer in Kamelhaarmänteln. Das sind kurze, leichte, manchmal auch melancholische Geschichten rund um, ja, Klamotten. Gerade an Kleidungsstücken hängen ja oft ganz besondere Erinnerungen. Frau Heidenreich, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie nicht sagen, ein Buch über Mode. Denn ein Buch über Mode ist es nicht. Es geht wirklich um Klamotten, um Kleider, um das tägliche sich anziehen.
Ja, genau. Also ich habe angeregt durch Ihr Buch nochmal in meinen eigenen Schrank geguckt und ich habe tatsächlich noch das Kleid von meinem Abiball, fast 30 Jahre her, giftgrüne Seide, Größe 36, seufzt, passe ich nicht mehr rein. An welches Stück aus Ihrer Jugend erinnern Sie sich noch besonders?
Aus meiner Jugend habe ich jetzt keins mehr, also besitze ich keins mehr. Aber ich habe die allererste Armani-Jacke, ein Jackett, was ich mir vor 40 Jahren in Italien gekauft habe. Da war Armani ein eigentlich unerreichter Name. Und da habe ich mir ein Jackett gekauft, das passt längst nicht mehr. Das hatte damals so Größe 36. Inzwischen bin ich bei 40, 42. Also es passt noch über die Schultern und es sieht immer noch schön aus. Aber an Zumachen ist nicht mehr zu denken.
Sie haben, und das finde ich sehr schön, auch Fotos von sich im Buch abgedruckt, auch ältere Fotos aus Ihrer frühen und mittleren Jugend. Da sieht man Sie dann zum Beispiel als kleines Mädchen mit Kleid und Korthose oder als Teenager im Duchesse-Kleid.
Ja, das Kleid und Korthose, das war, weil damals, als ich zur Schule ging, hing an der Schule ein Schild, die Hose zieret nur den Mann, drum Mädchen zieh ein Röcklein an. Und da mussten wir dann, wenn es kalt war, eine lange Hose anziehen, hat meine Mutter darauf bestanden, sonst kriegst du es an der Blase und darüber aber ein Röckchen, damit das nett aussah. Und solche Sachen sind dokumentiert zum Teil und die habe ich mal Lust gehabt, in das Buch reinzutun.
Und so erzählen Sie auch eben anhand von Kleidungsstücken aus Ihrem Leben, also eine kleine Biografie in Kleidern ist das ja sozusagen.
Also eine Biografie, würde ich sagen, ist es nicht. Vielleicht noch die Kindergeschichten aus meiner Jugend, wenn ich aus der Kindheit erzähle. Aber später waren es dann Sachen, eher mehr Gefühle, wenn man overdressed oder underdressed ist oder wie ich Menschen beobachte, die falsch gekleidet sind oder wie eine Liebe an Kleidern scheitert, wenn der kommt und hat eine Jacke an mit Goldknöpfen. Das hört so ab, das geht gar nicht. Aber es sind auch Geschichten von meinen Freundinnen drin. Also ich ist wirklich nicht immer ich.
Aber Ihre Mutter kommt, Ihre Eltern kommen beide in dem Buch vor, auch Ihre Mutter. Was kommt Ihnen da in den Sinn, wenn Sie an Kleider denken bei Ihrer Mutter?
Dass mein Vater immer so elegant war und meine Mutter hatte kein Händchen fürs Elegante. Genau wie ich, habe ich von ihr geerbt. Die war eigentlich immer praktisch angezogen und nicht besonders schön, was auch daran lag, dass wir wahnsinnig wenig Geld hatten. Mein Vater hat halt rausgehauen und sie musste sparen. Und sie hatte so ein, zwei Kleider, damals hieß das für gut. Und der Rest musste eher praktisch sein. Und es wurde nicht viel Neues angeschafft. Und sie tat mir immer ein bisschen leid. Sie hätte, als sie älter war und es ihr besser ging, da hat sie sich plötzlich mal eine Seidenjacke gekauft oder so. Und dann sah sie auf einmal ganz flott aus. Aber als junge Frau hat sie das nicht so hingekriegt.
Im Vater widmen Sie das titelgebende Kapitel Männer in Kamelhaarmänteln. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Hörbuch, auch von Ihnen gelesen.
Männer in Kamelhaarmänteln. Ich kann Männer in Kamelhaarmänteln nicht leiden. Ich kann nichts dagegen tun. Kommt einer im Kamelhaarmantel daher, ist er für mich erledigt. Ich kann das nicht erklären. Der Psychologe würde sagen, ja, weil Ihr Vater immer Kamelhaarmäntel trug. Ach, Herr Psychologe, ja, das stimmt. Aber wie großartig sah er darin aus? Wie gut roch er? Wie standen ihm diese lässig offen wehenden Kamelhaarmäntel? Nie darf man sowas schließen, auch bei größter Kälte nicht. Mein Vater hatte Stil und Geschmack und er wusste das. Im Lokal schmiss er den teuren Mantel über seine Stuhllehne, er schleift auf dem Boden, einen Kamelhaarmantel beachtet man nicht, man behandelt ihn so schlecht wie ein Dromedar in der Wüste, woher er ja auch stammt, wie ein Trampeltier eben. Er hat zu wärmen und ansonsten nicht da zu sein. Am Vater liegt es nicht. Oder doch? Denn keiner der Männer in Kamelhaar, die mir je begegneten, trug den Mantel so wie er. Sie knöpften ihn zu, hängten ihn pedantisch auf Bügel. Sie machten ein Gewese darum. Gewese verträgt der Kamelhaarmantel aber nicht. Und das kommt hinzu, diese Farbe steht nicht jedem. Sie steht fast keinem. Man muss dazu einen etwas dunkleren Teint haben, mit Brillantine, streng zurückgekämmte Haare. Man muss leicht unsolide aussehen, so ein Hauch von Mafia. Rechtsanwälte tragen gern Kamela. Das passt, Betrügerbande. Mein Vater war Automechaniker. Aber versteht sich immer nur für Luxuslimousinen. Er hatte das goldene Händchen. Und Probefahrten im Maybach oder Jaguar, Bentley oder Porsche macht man nicht im Blaumann. Da wirft man mal eben den Kamelhaarmantel über und los geht's. Lost Splendor. Verflossener Glanz. Jeder Depp aus der Versicherungsbranche trägt heute Kamelhaar. Ich will das nicht sehen. Ich will neben solchen Männern nicht sitzen. Ich will mit ihnen nicht reden müssen. Der Psychologe hat recht. Keiner. Keiner kann Kamelhaar so tragen, wie das mein Vater konnte. Darum soll auch keiner mehr Kamelhaar tragen. Schafft sie ab, die Kamelhaarmäntel. Ihre Zeit ist vorbei. Meinen Vater gibt es nicht mehr. Welchen Sinn hat dann noch ein Kamelhaarmantel?
Männer in Kamelhaarmänteln, so heißt das Buch, mit Geschichten rund um Kleider. Frau Heinreich, da klingt ein ambivalentes Verhältnis zum Vater durch. Einerseits einer, den Sie bewundert haben offensichtlich, andererseits einer, auf den man sich kaum verlassen konnte. War das so?
Ja, genau so war es. Sie müssen bedenken, dass ich ja noch im Krieg geboren bin. In den letzten beiden Kriegsjahren war ich schon ein Baby. Und diese Väter, die ihre Kinder im Krieg gezeugt haben, die kamen sehr versehrt an Leib und Seele aus dem Krieg zurück Und die Mütter waren hart geworden, weil sie alles hatten alleine machen müssen in dieser schrecklichen Zeit. Und dann waren die Ehen ziemlich zerstört und dann fand nie mehr ein normales Familienleben statt. Und meine beiden Eltern haben da sehr verschieden drauf reagiert. Meine Mutter wurde etwas bitter und war auch sehr angestrengt, weil sie alles zusammenhalten musste, auch mit mir. Und mein Vater war ein bisschen leichtsinnig und hat sein eigenes Leben gelebt. In der Rückschau verkläre ich das vielleicht auch, mache ihn zu gut und sie zu schlecht. Aber es ist ja immer der Elternteil, der da ist und streng erzieht. Das ist der, mit dem man die meisten Schwierigkeiten hat. Und der andere wird angehimmelt, der nie da ist. Das weiß ich schon. Und es sind auch keine 1-zu-1-Geschichten. Aber mein Gefühl für ihn ist etwas zärtlicher als für sie. Das muss ich schon zugeben.
Es gibt im Buch auch ein Foto von Charles Schumann, dem berühmten Münchner Barkeeper, wie er ganz in Weiß da sitzt und Kartoffeln schält. Wie kam das Bild ins Buch?
Ich habe mal mit Charles Schumann auf der Buchmesse einen Kartoffelschälwettbewerb gemacht. Das hatte der lustige Verleger Lothar Schirmer inszeniert, weil er ein Buch rausgegeben hat über Schumann. Und da habe ich drin geschrieben, dass ich bei Schumann immer die Bratkartoffeln esse und dass ich ihn sehr liebe und seine Kneipe auch, seine Bar, aber dass meine Bratkartoffeln besser sind. Und zwischen Charles und mir tobt ein Streit, ob man Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln macht oder aus rohen Kartoffeln. Das sind alles so lustige Geschichten. Und dieses Foto finde ich so schön, wie er da sitzt in seiner weißen Schürze, so nachdenklich wie ein Philosoph eigentlich, sehr elegant und schält Kartoffeln. Und das wollte ich unbedingt im Buch haben.
Ja, Sie schauen auch sehr schön zurück in die Geschichte von Kleidungsstücken. Und ich war dann auch sehr verblüfft, das Kapitel über Frauen in Hosen zu lesen, wie lange die noch dafür bestraft werden konnten, wenn sie Hosen trugen, die Frauen.
Ja, in die 60er und 70er Jahre noch. Dass man nicht in eine Bar durfte in England in einem Hosenanzug. Ist doch nicht zu fassen, ja. Das hat gedauert.
Und Ihren geliebten Kater Nero Corleone, den haben Sie tatsächlich in einem sündhaft teuren Designerkleid von Ungaro beerdigt.
Das ist eine wahre Geschichte, ja, habe ich. Da hatte ich mir ein Kleid gekauft, ein Seidenkleid, schwarz mit roten Erdbeeren und weißen Erdbeerblüten. Und als Nero starb, war ich so traurig, dass ich dachte, ich will mich eh nie wieder schick machen. Und außerdem war das ein italienisches Kleid, ein italienischer Kater. Und er hat dieses Haus bezahlt, in dem ich wohne, weil das Buch so ein Erfolg wurde, dass ich ihn darin begraben habe, in einer Weinkiste mit seiner Erstausgabe. Ja, klar.
Vielen herzlichen Dank, Elke Heidenreich.
Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr nett, Dankeschön.
Anja Höfer und Elke Heidenreich über Männer in Kamelhaarmänteln. Das Buch ist bei Hansa erschienen und das Hörbuch bei Random House Audio.
Pero caen en la tentación.
Die Geschichten, um die es jetzt geht, die sind ein bisschen unheimlich. Wenn es dunkel wird, so heißt der neue Band mit Erzählungen des Schweizer Autors Peter Stamm. Wenn es dunkel wird, dann kommt die Zeit der seelischen Zwischenreiche, der Fantasien und Vorstellungen, Träume und Ängste. Und die Figuren, von denen Peter Stamm hier erzählt, die gleiten aus ihrem gewohnten Alltag und Arbeitsleben hinein in dieses Zwischenreich, das seine eigene und etwas unheimliche Realität bekommt. Mehr erfahren wir jetzt von Peter Stamm selbst. Er ist für uns in Zürich ins Studio gegangen. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Herr Stamm, bei den ersten Worten des Buchs war ich etwas verdutzt. Sie lauten nämlich, David hatte die Maske mitgenommen. Und ich dachte, ups, ganz schön aktuell. Die Erzählungen sind aber schon vor der Pandemie entstanden, oder?
Ja, ja, absolut. Das ist ja auch nur so eine Eichhörnchenmaske, so ein Ding, was Kinder sich über den Kopf tun, damit sie aussehen wie ein Eichhörnchen. Das hilft medizinisch nicht, glaube ich.
Okay. Schauen wir uns gleich mal eine Erzählung an, die heißt Supermond. Es geht um einen Mann, der schon lange bei einer Firma arbeitet. Und die Erzählung beginnt mit einem eigentlich ganz alltäglichen Vorkommnis. Er steht nämlich vor dem Büroaufzug. Die Tür geht auf, er sieht die Kollegen, die Tür geht wieder zu. Und da steht er nun. Offenbar haben die ihn übersehen. Und das passiert ihm dann immer öfter, dass er übersehen wird. Was ist da los?
er löst sich einfach langsam auf. Er verschwindet, so wie viele, gerade ältere Menschen, der ist ja am Ende seiner Berufskarriere, verschwinden, ja. Ich habe selbst in so einem Büro gearbeitet. Es ist eigentlich ein Büro, in dem ich vor 30 Jahren gearbeitet habe. Und da gab es diese fast unsichtbaren älteren Männer, die irgendeine Aufgabe hatten, von denen niemand genau wusste, was sie eigentlich war. Und die dann irgendwann ganz verschwunden sind.
Das Ganze wird sehr irritierend, denn auch seine Frau beachtet ihn nicht mehr, wenn er nach Hause kommt. Und er gleitet mehr und mehr hinein in so eine Leere und eine schwebende Wahrnehmung. Es gibt oft einen Ausgangspunkt, eine Ausgangsfrage, die einem Text zugrunde liegt. Judith Kuckert hat es mal so schön formuliert, wer erzählt, hat eine Frage. Welcher Frage, welcher Idee wollten Sie hier nachspüren?
Es ist, glaube ich, schon so diese, was ich einfach mitkriege, auch in meiner Umgebung, wie man, sobald man in Pension geht, wirklich, ich meine, im besten Fall natürlich einen neuen Lebensabschnitt beginnt, aber auch in gewissem Sinn auch verschwindet, weil man dann plötzlich auch, man kommt dann vielleicht später nochmal ins Büro zu den alten Kollegen und irgendwie merkt man, man gehört da nicht mehr hin. Die reden über andere Dinge, die haben einen neuen Kollegen. Man ist dann irgendwie in so einer komischen Situation, dass man zwar alles noch kennt und die kennen einen auch noch, aber eigentlich ist man überflüssig da.
Am Ende schwebt er davon in der nächtlichen Dunkelheit, so als würde er vom Mond hinaufgezogen werden. Wenn es dunkel wird, heißt auch der Titel dieses Bandes. Und ich habe mal gelesen, dass Sie die Dunkelheit, die Nacht besonders mögen. Warum?
Ich mag eigentlich viele Sachen besonders. Auch beim Wetter. Ich mag den Sommer besonders, ich mag den Herbst besonders, ich mag den Winter besonders. Ich mag morgen sehr, ich mag den Abend sehr, ich mag die Nacht sehr. Und sogar den Mittag mag ich irgendwie. Also ich mag ganz vieles.
Mhm. Trotzdem ist es so, dass Sie an einer Stelle schreiben, nie ist die Nacht so dunkel wie in der Kindheit. Also irgendwie spielt dieses Nachterleben, die Dunkelheit und die Kindheit zusammen, wenn Sie arbeiten. Kann das sein?
Ja, ich habe ja in meinen Büchern immer so ein bisschen nach zeitlosen Orten gesucht, also wo die Zeit stillsteht. Und das ist natürlich in gewissem Sinn in der Nacht der Fall. Also ich habe immer so den Eindruck gehabt bei Partys, die Zeit läuft bis Mitternacht. Und dann gibt es eine Periode, wo dann die Zeit wie still steht und dann ist es plötzlich morgen, dann geht plötzlich die Sonne auf. Aber dazwischen gibt es so eine Zeit, wo die meisten Leute schlafen. Ich habe auch zum Teil als Nachtportier gearbeitet und das hat schon was Zauberhaftes, diese Stunden, wo die Welt eigentlich schläft und alles stillsteht.
Viele dieser Erzählungen beginnen ganz gegenwärtig, ganz alltäglich und dann drehen sie sozusagen ab in eine innere Fantasiewelt. Auch die Geschichte Der erste Schnee beginnt mit einer ganz alltäglichen Situation, greift jetzt jahreszeitlich schon etwas vor, es geht in die Weihnachtszeit. Wir hören jetzt mal den Anfang.
Die Fahrt in die Skiferien hätte unter normalen Umständen nicht länger als 3 Stunden gedauert. Aber schon kurz nach Zürich stockte der Verkehr. Die Kinder meckerten, Lia sagte, er sei langweilig und Jonas, er habe Hunger, obwohl wir erst vor einer Stunde Mittag gegessen hatten. Es regnete. Ein schwarzer Offroader drängte sich vor uns in die Spur und Franziska bremste scharf und stieß einen Fluch aus. Die Kinder quengelten immer noch. Jonas trat mit dem Fuß gegen meinen Sitz. »Hör auf«, fuhr ich ihn an. Franziska sagte, ich solle die Kinder nicht anschreien. »Es ist Weihnachten«, sagte sie und zeigte auf ein Schild. »Wir können doch schnell einen Kaffee trinken.« »So kommen wir nie an«, sagte ich, während sie schon den Blinker stellte und die Ausfahrt zur Raststätte nahm. Obwohl die Mittagszeit vorbei war, war das Selbstbedienungsrestaurant voller Menschen und es herrschte ein Gedränge und Geschubse. Aus den Lautsprechern tönte amerikanische Weihnachtsmusik, auf den Theken und Tischen standen glitzernde Gestecke mit Tannenzweigen und Kerzen. Als ich an der Kasse stand, klingelte mein Handy. Es war Anita. »Eine Katastrophe«, sagte sie. »Tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe.« Einer unserer Kunden, ein Blumengeschäft, hatte ein Problem mit der Rechnungssoftware und das mitten im Weihnachtsgeschäft. »Ich habe versucht, Ihnen zu helfen«, sagte Anita, »aber ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus.« »Hast du Ihnen gesagt, Sie sollen den Server aus- und wieder einschalten?«, fragte ich. Anita lachte. »Kannst du sie nicht anrufen? Sie sind am Rand eines Nervenzusammenbruchs.« Die Kinder hatten einen freien Tisch gefunden und winkten uns. »Ich komme gleich«, sagte ich. »Ich muss nur schnell einen Anruf machen.« »War das Anita?«, fragte Franziska mit einem aggressiven Unterton in der Stimme. »Können die nicht einen Tag ohne dich auskommen?« Ich sagte, es sei ein Notfall, es dauere bestimmt nicht lange. Draußen zündete ich mir eine Zigarette an und wählte die Nummer des Blumengeschäfts. Ich stand auf der Terrasse zwischen nass glänzenden Spielgeräten und sprach mit der Geschäftsführerin, gab ihr Anweisungen, was zu tun war und musste immer wieder warten, bis sie soweit war, die nächste Eingabe zu machen. Durch das große Fenster sah ich die Kinder im Restaurant herumrennen. Sie sahen aus wie Pantomimen. Franziska machte mir Zeichen, ihr Gesicht war steinern vor Wut. Ich wandte mich ab und trat mit dem Fuß gegen einen Mülleimer, auf dem in vier Sprachen Danke stand. Die Geschäftsführerin las mir eine Fehlermeldung vor und ich gab ihr neue Anweisungen. Als ich etwas später wieder ins Restaurant hineinschaute, war meine Familie nicht mehr zu sehen. Plötzlich veränderte sich die Stimme der Geschäftsführerin. »Ihr zieht wieder alles aus wie immer«, sagte sie glücklich. »Dann hoffen wir, dass das so bleibt«, sagte ich, »sonst rufen Sie mich an.« Ich gab ihr meine Mobilnummer und steckte das Handy ein. Die Weihnachtsmusik drinnen im Restaurant schien noch lauter geworden zu sein. Franziska und die Kinder waren nirgends zu finden, weder im Lokal noch bei den Toiletten im Untergeschoss. Ich fragte die Kassierin, aber sie schaute mich nur verständnislos an und schüttelte den Kopf. Ich ging hinaus zum Parkplatz. Unser Wagen war verschwunden.
Vielen Dank, Peter Stamm. Ja, sehr lustig, der Mülleimer, auf dem in vier Sprachen Danke steht.
Der kommt in mehreren meiner Bücher vor. Mindestens dreimal kommt er in meinem Werk vor. Ich mag den.
Ja, und dann wird es langsam immer märchenhafter. Der Erzähler wandert durch die verschneite Landschaft. Er spürt, wie zivilisationsmüde er ist. Überall Menschen, Stau, Arbeit, Stress, gerade vor Weihnachten. Dann kommt er zu einem Schulhaus und auf das wirft er wie ein Kind Schneebälle. Eine Lehrerin öffnet und zwingt ihn dann dazu, einen Aufsatz zu schreiben und ein Bild zu malen. Welcher Frage wollten Sie in dieser Geschichte nachgehen?
Das war eine kleine Serie von Geschichten, in denen ich so Märchenmotive aufnahm. Und das war die Hänsel- und Gretel-Geschichte, also das verwunschene Häuschen im Wald. Und das ist halt hier ein Schulhaus und die strenge Lehrerin, das ist dann die Hexe. Ich weiß gar nicht, es ist schon dieses, die Geschichte hieß mal Schlangen. Da ging es um diese ganzen eben Schlangen, in denen wir uns immer anstellen müssen. Jetzt ja noch mehr als früher. Dieses Gefühl, ich möchte mal einfach aus diesem Trott raus, aus diesen Schlangen raus und einfach dahin gehen, wo ich will und nicht immer hinter anderen stehen, sondern ja, allein unterwegs sein.
Der Ton der Erzählung bleibt ja immer gleich, egal ob wir uns in der realen oder in der Fantasiewelt bewegen. Also man merkt den Umschlagpunkt kaum, auch hier, wo dann er dann plötzlich wieder zum Kind wird. Das hat System sozusagen, weil die innere Welt ebenso real ist, oder?
Ja, absolut. Es geht mir auch so. Ich denke, das ist ja immer so im Leben, dass unsere Fantasien, unsere Gedanken sich mit der Realität vermischen und manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Aber es ist ja immer alles, was wir empfinden und denken, ist ja immer eine Mischung aus Realem und Fantasiertem.
Ich finde, in vielen dieser Geschichten schwingt auch ein Unbehagen an unserer Gegenwart mit, an ihren Forderungen, auch an ihren gesellschaftlichen Entwicklungen, zum Beispiel in dieser Geschichte Sabrina 2019. Da gibt es eine junge Frau, die Modell für eine Aluminiumskulptur wird. Sie wird gescannt und geröntgt und dann wird die Figur, ihr täuschend echtes Abbild, muss man sagen, für Sabrina wie eine Schwester. Sie besucht sie täglich in der Galerie und später auch bei dem Sammler, der die Skulptur dann gekauft hat. Und am Ende verschwimmt sie quasi mit ihr. Ich musste dabei an den Selfie-Kult denken, dieses ständig sich spiegeln. Trifft es das?
Ja, in gewissem Sinn schon. Obwohl dieses Thema Bild und Realität oder Abbild von Menschen, das ist eigentlich seit Agnes, seit meinem ersten Roman, ist das immer in meinen Büchern vorgekommen. Mhm. Es ist natürlich auch ein Thema für einen Autor, weil ich ja dauernd Bilder mache von Menschen und mich natürlich auch frage, was tue ich, wenn ich das mache? Tue ich den Menschen Gewalt an oder darf ich das überhaupt? Und in dem Fall ist es dann halt so, dass die Realität dann mit der Fiktion zusammenprallt und da gibt es dann so ein Spannungsverhältnis, was ich ganz interessant finde.
Ein bisschen unheimliche Geschichten, wenn es dunkel wird. Der neue Erzählband von Peter Stamm, erschienen im Fischer Verlag. Vielen Dank, Herr Stamm.
Gern geschehen.
Wir kommen zum SWR2-Buch der Woche. Das ist ein raffinierter, sprachlich brillanter Roman, der uns nach Frankreich führt, ins traumatische Jahr 2015. Anja Höfer hat mit dem Autor Hilmar Klute gesprochen.
Das Jahr 2015 begann für die Franzosen im Januar mit dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und es endete im November mit den Anschlägen im 11. Arrondissement, unter anderem auf den Konzertsaal Bataclan. Und dort im 11. Arrondissement ist auch der neue Roman von Hilmar Klute angesiedelt. Er ist verantwortlicher Redakteur für das berühmte Streiflicht der Süddeutschen Zeitung und er schreibt Romane. Viel gelobt wurde schon sein Debüt, was dann nachher so schön fliegt. Jetzt also der Roman Oberkampf, kennt man auch als Pariser Metrostation, wie die Rue Oberkampf, benannt nach einem französischen Industriellen mit deutschen Wurzeln. Hilmar Klute, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, doch, Frau Höfer.
Mir ging es immer so, ich bin immer, wenn ich in Paris war, über diesen so völlig unfranzösischen und eigentlich so überdeutschen Namen Oberkampf gestolpert. Was ist Ihr Bezug zu Oberkampf?
Mein Bezug zu Oberkampf ist, dass ich da eine Weile gelebt habe, als meine Frau, die Korrespondentin beim Spiegel war, damals Paris-Korrespondentin, dort arbeitete. Unsere Tochter ist in Paris geboren 2016 und ich habe dort ein Elternjahr gemacht. Und wir haben eben in dieser Rue Oberkampf gewohnt. Das ist ein Viertel, von dem man sagen würde, dass es so das Viertel der Bobos ist, also dieser reichen, poschen Bohème. Es ist noch nicht so ganz durchgentrifiziert, zumindest damals nicht, vor 5 Jahren. Also es gab immer noch so die kleinen Läden, es gab noch alte Leute. Also es war sozusagen eine heterogene Gesellschaft und also gute Durchmischung, wie man, soziale Durchmischung, wie man so schön sagen würde. Und so nach und nach wird es natürlich alles renoviert und teuer, wie vieles andere in Paris auch.
Dorthin in die Rue Oberkampf verschlägt es auch ihren Helden Jonas Becker. Der ist so in seinen 40ern, Mitte 40. Er hat in Deutschland eine Frau und eine selbst gegründete Expertenagentur hinter sich gelassen. Und er möchte in Paris ganz neu anfangen. Sein großes Projekt dort, er will eine Biografie über den noch lebenden österreichischen Schriftsteller Richard Stein schreiben. Der lebt in Paris und Jonas wird ihn dort zu regelmäßigen Gesprächen treffen. Ich würde Sie bitten, einen kurzen Ausschnitt zu lesen, Seite 15.
Oberkampf. War es ein ironischer Wink des Verlags, der ihm die kleine Wohnung angemietet hatte, damit er hier seine Herkulesarbeit verrichte? Sollte es eine Aufmunterung sein, alles aus sich rauszuholen, um dem Verlag ein herausragendes Buch zu spendieren, eine biografische Hochleistung, das Standardwerk zu einem berühmten Autor, den niemand liest? Oberkampf. Jonas hatte sofort Gefallen gefunden an diesem resoluten Wort, das die Entschlossenheit einer geballten Faust hatte. Immer, wenn er es auf dem Stadtplan von Paris erblickte, wunderte er sich, dass kein Ausrufezeichen dahinter stand. Oberkampf.
Ja, Oberkampf wird auch schon so eine Art Motto für das Leben Ihres Helden Jonas Becker. Der ist gerade aus vielen beruflichen und privaten Zwängen in Deutschland ausgebrochen, geflohen sozusagen, um sich dann ja in mehrfacher Hinsicht in Frankreich wieder neu zu verstricken, oder?
Genau, er verstrickt sich gleich auf vielfache Weise. Also einmal verstrickt er sich in dieses Projekt, also in den Plan, eine Biografie zu schreiben über diesen Schriftsteller, der ja perfiderweise eigentlich selber ständig über sich schreibt, also der sozusagen seine eigene Biografie schon vorbereitet hat und somit tappt Jonas Becker natürlich wissend in diese Falle rein. Er verstrickt sich auch in die gesellschaftliche Realität Frankreichs, von der er zumindest hofft, als Besucher, als Gast, als Flaneur nicht betroffen zu sein. Aber er kommt eben in diesem Monat, die Tage des Attentats auf Charlie Hebdo und wird sehr schnell reingezogen in die Dynamik dieser Angst und Gewalt, die sich dort breit macht.
Und er versucht sich ziemlich lange diesem Sog eigentlich zu entziehen, denn eigentlich hat er im Leben doch nur ein Ziel, nämlich selbst ein Schriftsteller zu werden.
Genau, das ist seine Idee, das ist sein großer Wunsch und vermutlich schon von Kindheit an. Er liest ja auch viel, er hat seine großen Vorbilder und er möchte eben tatsächlich diese, zumindest glaubt er, dass es so sei, die Unabhängigkeit des Schreibenden haben, also die Autonomie dessen, der sein eigenes Leben zum Vorbild nimmt für seine Literatur.
In Ihrem ersten Roman, was dann nachher so schön fliegt, da geht es auch um einen jungen Mann, der schreiben will. In diesem Fall ist es Lyrik. Ich nehme an, dieser Wunsch nach dem Schreiben, den gab es bei Ihnen selbst auch schon ziemlich früh im Leben, oder?
Ja, den gab es schon früh und den gibt es immer noch. Das hat sich gehalten und hat sich natürlich gewandelt. Also er ist sozusagen etwas illusionsfreier geworden, aber nichtdestotrotz ist die Begeisterung, die Freude daran immer noch da. Das ist ja auch eine Lebenshaltung, eine Lebensform zu schreiben. Als junger Mann hat man natürlich viel, viel schönere, freiere, romantischere Vorstellungen davon. Also man glaubt halt, man schreibt und die ganze Welt liegt einem zu Füßen. Und so ist es ja meistens nicht.
Und es geht in dem Buch darum, wie Literatur auch auf das eigene Leben einwirkt. Natürlich sind ja alle, die schreiben wollen, erstmal auch große Leser. Und Jonas Becker verehrt eben jenen Autor Richard Stein, dessen Biografie er nun schreiben will. Und da gibt es auch einen schönen Ausschnitt im Buch.
Aber Stein blieb immer als geschäftiger Schatten in seiner inneren Lesewelt. Er meldete sich zuverlässig zurück, oft wenn Jonas in Schwierigkeiten steckte, in Trennungen, Geldnöten oder beruflichen Niedergängen, deren es in den letzten 2 Jahren einige gegeben hatte. Dann genügte es, wenn Jonas 1 oder 2 Seiten aus Richard Steins Tagebüchern las, die Beschreibung einer 3 Wochen währenden Einsamkeit zum Beispiel, endlose leere Tage in der Mansarde, während unten die Stadt und das Leben weitergingen. Öde Nächte ohne Schlaf und voller Abscheu vor Menschen. Indessen waren die Straßencafés voll, brachten die Kellner in den Restaurants die herrlichsten Speisen an die Tische. Nur der Schriftsteller musste mit dem eigenen Dämon kämpfen, bei steinhartem Baguette und billigem Schnaps. Und das war Richard Stein oder die Figur, die ihn in seinen Büchern vertrat.
Ja, und diesen Richard Stein, den zeichnen Sie, wie ich finde, ganz toll, so als Surkamp-Autor vom alten Schlag, würde ich es mal nennen. Man hat sofort diese Schwarz-Weiß-Poster vor Augen, die es früher in den 80ern bei Surkamp gab, diese Schriftsteller-Poster von Beckett zum Beispiel oder so. Und Richard Stein erinnert an den Schweizer Autor Paul Nizon. Es könnte auch ein bisschen Martin Walser drinstecken. Jedenfalls, ja, es ist so eine untergehende Art von männlichem Star-Autor, die Sie da beschreiben, in all ihrer Faszinationskraft, aber auch, finde ich, in ihrer sehr selbstherrlichen Nervigkeit. Oder wie sehen Sie?
Ich sehe das ganz genauso. Und in Frankreich gibt es ja den Begriff des Homme de Lettres, der sozusagen den Großschriftsteller beschreibt, der alle Genres fast bedient, also der Essayist, der Romancier, vor allem der Tagebuchschreiber. Ist ja auch so eine französische Spezialität, das Tagebuchschreiben. Und der sozusagen sich selber zum Gegenstand seiner Literatur nimmt. Also das ist eben die Figur, die ich da beschreiben wollte. Und da gibt es natürlich in der Vergangenheit mehr Beispiele als in der Gegenwart. Also es gibt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele alte Autoren, so die dieses Portfolio haben, die dieses Profil erfüllen.
Parallel zu diesem doch sehr weltenthobenen Schreibprojekt über Richard Stein ereignen sich nun, wir haben es schon kurz angesprochen, in Paris in diesem schlimmen Jahr 2015, gleich am Tag nach Jonas Beckers Ankunft, die islamistischen Anschläge auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Haben Sie das damals selbst in Paris mitbekommen? Waren Sie vor Ort, als das passiert ist?
Ja, ich war in der Zeit in Paris. Ich habe dort Urlaub gemacht und bin dann durch einen Anruf sozusagen alarmiert worden und bin dann sofort hingefahren zu diesem Ort, wusste ja ungefähr, wo die Redaktion war und habe dann versucht, mich so mit den Mitteln des Journalisten durchzuschlagen, also mit Presseausweis, was aber nicht so viel nützte, weil die natürlich alle, also das ganze Quartier abgesperrt haben und man natürlich zum Ort des Geschehens so ohne weiteres nicht hinkam, aber man kam relativ nah ran. Interessanter wurde es allerdings erst am nächsten Tag, als man dann tatsächlich so an diesen Tatort gehen konnte und mit den Leuten reden konnte, die natürlich alle sehr entsetzt waren und einige von ihnen kannten ja auch die Karikaturisten persönlich und erzählten aus Erinnerungen an sie und würdigten deren Arbeit. Und da merkte man, dass diese Stadt oder diese Gesellschaft schon sehr getroffen war durch diesen Anschlag.
Den Jonas Becker, ihren Helden, den lassen diese Vorfälle eher eigenartig kalt. Dazu nochmal eine Stelle aus dem Buch.
Sein Gefühl war eine Art sensationelle Niedergeschlagenheit, eine exklusive, fast genussvolle Empfindung, fernem Leid auf relativ erträgliche Weise beizuwohnen. Natürlich war es schrecklich, was hier passierte, in einer tristen Stichstraße in Paris, mitten in Europa, wie die Zeitungen schrieben. Ja, mitten in Europa geschieht die Barbarei, als hätte es dergleichen zuvor nie gegeben. Aber Jonas konnte sich aussuchen, ob ihn der Schrecken etwas anging oder nicht. Er konnte sich alles aussuchen, seit er alles aufgegeben hatte. Seine Lebensverhältnisse, seine Wohnung, seine Bücher und alle Aussichten auf eine geregelte Zukunft.
Also eine seltsame Unbeteiligtheit bei ihm. Woher kommt die?
Ja, das liegt wahrscheinlich in der Disposition dieser Figur, die natürlich auch ihre eigene Geschichte hat, ihre Verletzungen. Und es ist natürlich auch eine Dramaturgie der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung, die ich da anlegen wollte, weil es sollte mit ihm ja auch was geschehen. Also er soll ja sozusagen so nach Art einer Education sentimentale, um dieses große Flaubert-Wort mal zu verwenden, in diesem ganzen gesellschaftlichen Geschehen, diesem Ausnahmegeschehen, auch wachsen oder sich verändern. Und man wird sehen, dass eben diese äußere Gewalt auch so ein inneres Gewaltpotenzial bei ihm wachruft. Also er ist auch eine gewalttätige Figur eigentlich, also nicht tätlich, aber im Denken und im Fühlen.
In Paris lernt er eine junge Frau kennen, Christine. Die tut nicht nur ihm sehr gut, die gibt ihm auch so ein bisschen diese Education sentimentale. Sie tut dem ganzen Roman sehr gut, finde ich, schon als erfrischender Gegenpol zu diesem Altherrendunst um Richard Stein. Diese Figur mochten Sie selbst auch sehr, oder?
Ja, auch aus den gleichen Gründen, die Sie genannt haben, weil sie eben erfrischend ist und weil sie auch das ist, was ich glaube, was heute eine junge französische Frau verkörpern könnte. Also nämlich eine politische Wachheit, eine große Belesenheit und eine stärker werdende Hinwendung zum politischen Engagement. Das war in Frankreich lange Zeit nicht sehr stark ausgeprägt. Man hatte vieles einfach so hingenommen. Man hat auch das Präsidiale sozusagen der Politik selten in Frage gestellt. Die Staatspräsidenten, die sich ja viele Jahrzehnte lang so quasi semi-monarchisch verhalten haben. Und jetzt hatte auch eine starke Veränderung stattgefunden, auch in der Presse, in der öffentlichen Gestaltung von Politikwahrnehmung. Also Sie finden das auch in Talkshows, wo zum Beispiel eine Journalistin und Autorin wie Christine Angot sehr aggressiv auf Politiker zugeht, deren Selbstverständnis in Frage stellt. Und das sind tatsächlich auch oft Frauen, Journalistinnen, die so diese alten Tabus brechen.
Wie die Geschichte für Jonas und Christine ausgeht, das erzählen wir nicht. Nur so viel, der Roman hat einige sehr verblüffende Wendungen und das Ende ist ein echter Hammer, finde ich. Vielen Dank, Hilmar Klute. Ich sprach mit ihm über seinen Roman Oberkampf, erschienen bei Galliani Berlin.
Ich danke auch.
Der Casuela, Kapitel 7. Cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
Ein gutes halbes Jahr ist es jetzt her, dass in Deutschland alles stillstand, wegen Corona. Und jetzt steigen die Zahlen wieder und die Sorgen vor einem neuen Lockdown. Als ich neulich mit Freunden zusammensaß, da erinnerten wir uns ans Frühjahr, an dieses plötzliche Bedrohungsgefühl und dann die Stille. Weißt du noch, wie wir überall nach Masken gesucht haben und was hast du eigentlich in den ersten Tagen des Lockdowns zu Hause gemacht? Es ist längst noch nicht alles vorüber, aber die ersten Tage der Pandemie, die waren eben besonders einschneidend. Die Schriftstellerin und Filmregisseurin Lula Randl hat jetzt einen Roman darüber geschrieben. Er heißt »Die Krone der Schöpfung«, ein bisschen satirisch-ironisch, wie auch schon ihr erstes Buch »Der große Garten«, in dem sie von ihrem Leben auf dem Land erzählt hat. Und ich freue mich jetzt, mit ihr über das aktuelle Buch zu sprechen. Hallo, Frau Randl.
Hallo, guten Tag.
Sie haben den Beginn der Pandemie auf dem Land erlebt, in Ihrem Dorf in der Uckermark. Erinnern Sie sich noch, was Sie in den ersten Tagen des Lockdowns gemacht haben? Waren Sie viel draußen im Garten?
Ja, ich war schon viel draußen und wir konnten ja auch immer weiter rausgehen, aber man spürte es einfach trotzdem. Also diese Ruhe vor dem Sturm hatte auch das ganze Land auch irgendwie gefangen gehalten. Oder man guckte ja alle auf diese Kurve und es war interessant, dass man eigentlich weiterhin rausgehen konnte und dass trotzdem von einem Moment auf den anderen alles anders war. Es war ja auch so anders, wie es jetzt gar nicht mehr wieder anders werden kann. Ich finde es interessant, dass man so noch die ersten Tage so einen starken Eindruck auf einen gemacht haben. Und selbst jetzt, wo es eigentlich die Gefahr wiederkommt und auch sehr deutlich ist, dasselbe Gefühl der ersten Tage gibt es nicht mehr.
Das stimmt. Kommen wir ein bisschen genauer auf das Buch. Wir haben hier eine leicht verstörte Erzählerin, würde ich mal sagen, die in ganz kurzen Kapiteln Episoden aus diesem Ausnahmezustand erzählt, auf dem Dorf, wo sie lebt. Sie betrachtet die vielen Absurditäten auch, die in dieser Zeit entstehen, weltweit, aber auch in den Medien, auch in der Wirtschaft, etwa der boomende Versandhandel und wie der mit seinen Mitarbeitern umgeht. Das alles ist verschränkt mit Internetrecherchen zum Virus und mit Fantasien, die Erzählerin hat und die bis hineingehen in die Köpfe von Fernsehmoderatoren und Präsidenten. Und wie das Ganze klingt, das hören wir jetzt mal. Lesen Sie ein Stück für uns.
Dann fange ich mal an mit Quote. Ein Schauer durchlief sie, als während der Sendung die magische Zahl nach oben durchbrochen wurde. Der Sendeleiter hatte das Zeichen gemacht. Sie wusste also, dass gerade etwas Besonderes passierte und dass sie Teil davon war. So hoch waren die Quoten schon seit 2001 nicht mehr gewesen. Da machte es nichts, dass sie für ein paar Sekunden den Faden verlor und der Redefluss in Stocken geriet. Ihr war etwas schwindelig und die Lichter an der Studiodecke begannen sich zu drehen. Trotzdem lächelte sie weiter in die Runde. Dafür war sie Profi genug. Der Virologe, der zu ihrer Rechten saß, nutzte den Moment und erläuterte noch einmal die R-Zahl. Er sprach so weich, stets darauf bedacht, dass kein falsches Wort aus seinem Mund kam. Das verschaffte ihr die Pause, die sie brauchte, um ihre Gedanken zu fokussieren. Und sie blickte auf das beleuchtete Notausgangsschild, auf das grüne Männchen, das sich in Sicherheit brachte. Zeitformen. Die Menschen versuchten, der Gegenwart zu entfliehen und fingen an, mit verschiedenen Zeitformen zu experimentieren. Es wird alles ganz plötzlich gekommen sein, hieß es. Man wird sagen, dass es hätte verhindert werden können, dass man aber daraus gelernt haben würde, wenn es einmal vorbei wäre. Einige empfanden es als wohltuend, sich zu überlegen, wie die Welt nach der Krise würde aussehen können und dass es nie wieder so werden würde, wie es vor der Krise gewesen sein wird. Man überlegte, wie es genau wohl anders sein würde nach der Krise und was man jetzt tun müsste, damit es nicht so, sondern ganz anders gekommen sein würde. Hilfe. Der Halbmond war immer das Beste. Eigentlich hatte er ja wirklich überhaupt nichts übrig für Sport, noch nie gehabt. Aber das Allernötigste musste eben sein. Wenigstens hatte er nicht die Unart mit dem Alkohol und die Haare waren auch noch alle auf dem Kopf, zumindest wenn er sie richtig kämmte. Jetzt noch die Brücke und der Berg. Es kam ja immer gut an bei den Wählern, dass er nie ein Buch las. Aber das mit den Yoga-Figuren, den 5 Tibetern, war wirklich auch das einzige Buch, das er hatte. Das musste ja nicht unbedingt jeder wissen. Er ließ sich auf den Teppich sinken und blieb da erstmal kurz liegen. Dieser Velourteppich war so flauschig weich, dass er gerne einfach mal nur so liegen blieb. Er mochte sogar den Geruch von diesem Reinigungszeug, mit dem die hier immer drüber fuhren. Er bewegte sich nicht und schaute an die Decke und da war sie auf einmal. Die super Idee. Wenn jetzt die Unterstützungschecks für die Leute rausgingen, dann könnte doch jeder Scheck an jeden Amerikaner einfach seine Unterschrift draufgedruckt haben. Wie großartig wäre das denn? Was für ein fantastischer Teppich das doch war. Die Brücke und den Berg konnte er jetzt vergessen, die reinste Zeitverschwendung. Er würde jetzt aufstehen, die Jungs von der Steuerstelle anrufen, dass die Schecks nochmal aus den Umschlägen geholt und neu gemacht werden müssen. Mit Unterschrift und am besten mit ihm als Absender auf dem Umschlag. Wirklich enorm.
Was Ihnen in diesem Buch, finde ich, wirklich sehr gut gelingt, ist diese Balance zu halten zwischen dem satirischen Ton, vielleicht auch ein bisschen ironischen Ton und dem Ernst der Lage und diesem diffusen Bedrohungsgefühl. Hilft Ihnen das Schreiben auch das Schreiben in dieser Tonlage, diese Situation, die für uns alle sehr beklemmt ist, etwas in Distanz zu bringen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht, dass man denkt, ich würde das allein zu, aber doch, es ist tatsächlich, hat das therapeutische Wirkung in dem Sinne, dass ich es wirklich suche, auf was draufzukommen bei dem Umkreisen oder bei dem Finden. Vielleicht muss es auch deswegen immer so fast wie ein Lexikon aufgebaut sein, weil ich es wirklich nicht weiß und es wirklich gerne wissen wollen würde. Und dann hilft mir aber sowas wie die, wie Sie sie genannt haben, verstörte Erzählerin, hilft mir dabei auch sehr. Also weil sie auch so radikal mit sich selber sein kann und mit ihrer Verstörtheit. Ja.
Weil ich es eben von diesem Bedrohungsgefühl hatte. Dieses Gefühl nimmt ja, das erzählt uns die Erzählerin, in dem Dorf auch ziemlich zu. Und zwar vor allen Dingen in dem Moment, wo sich die Städter aufs Land flüchten. Gab es das auch in der Realität? Gab es eine Konfliktlinie in Ihrem Dorf?
Ja, es war ja schon so, dass sich quasi alle Konflikte, die es gab und die es vielleicht schon länger gegeben hat, die aber unter einer Oberfläche schwelten, dass die hervortraten. Und ich glaube, es gibt in der Region, in der ich wohne, schon die Frage, wer wohnt echt da? Wer hat sein Erholungsheim nur da? Und dann kamen natürlich alle. Und man wusste auch, dass wenn jetzt das Virus aufs Land kommt, dass es eigentlich nur aus der Stadt kommen kann, weil der Landstrich doch so abgeschieden ist, dass das Virus alleine es schwer hat, dorthin zu kommen. Ja, man versteckte sein Auto zum Beispiel eher von denen, weil man auch spürte, dass man vielleicht jetzt hier nicht sein kann. Und im nächsten Bundesland wurden ja sogar die Leute wieder nach Hause in die Stadt geschickt.
Das waren die Konflikte sozusagen im Kollektiv. Was Sie auch beschreiben, ist, wie die Vereinzelung zunimmt. Es gibt ein Kapitel, das heißt Ich und das Virus, und da liegt die Erzählerin nachts wach. Womit quält sie sich?
Also sie glaubt ja von Anfang an relativ früh infiziert zu sein, und das Virus legt dann in ihr einfach andere Seiten auch vor ihr selber offen. Also es ist ja schon sehr interessant, was sie mit dem Virus erlebt oder was sie sich durch den Virus dann erlaubt, an anderer Seite herauskommen zu lassen. Und sie erfindet sich ja dann auch neu in dieser Actionheldin Geraldine, wo die Erzählerin doch ziemlich unbeauftragt anfängt, diese Zombie-Serie zu schreiben.
Ja, wie sind um Himmels Willen die Zombies in ihr Buch geraten?
Ja, ich finde das auch irgendwie recht unvorstellbar nach. Also ich wusste nicht, dass ich mich für Zombie interessieren könnte, sagen wir es so. Aber ich glaube, es lief über den Virus, der als kleinster Untoter in die Geschichte kam. Und es war aber auch so, dass ich mir dachte, Wahnsinn, jetzt sitzen alle zu Hause und gucken diese Zombie-Serien. Weil ja einer der großen Gewinner waren natürlich auch die Streaming-Dienste, weil man musste ja jetzt noch viel mehr Serien gucken, als man es ohnehin schon tut. Und dann hatte ich irgendwie so Serien vor Augen, die ich jetzt selber gar nicht kenne, aber ich fand es dann wahnsinnig inspirierend, an diese Zombies zu denken, weil sich dort ja auch alles wieder mit der Erzählerin drin mischte. Also es gibt erstmal diese Schundliteratur, in die die Erzählerin selber so abdriftet und sich auch so ein bisschen verliert und sie selber sich als Geraldine dann vorkommt, dann wird es ja fast mal ein kleiner Softporno mit diesem Max, und dann löst sie sich von allem wieder. Und es war so ein Kunterbunt, wo sie sozusagen selber die Realität mit reinmischt und sich dann aber doch wieder mit diesem Bokashi-Saft ihrer Mutter löst und so einen Actionheldinnen-Happy End herbeizaubert.
Die Heldin Geraldine wird das Virus dann mit ein paar beherzten Stößen aus der Sprühflasche erledigen, beziehungsweise die Untoten. Ich muss gestehen, ich bin in die Zombie-Geschichte nicht so ganz reingekommen, aber was ich ganz schön fand, aber war, dass über die Zombie-Geschichte quasi nochmal so eine Hyperrealität ins Spiel kommt. Und interessant finde ich, dass die Form dieses Buches mich ein wenig so an so ein Schneegestöber in meinem Kopf erinnert hat. Also dieses Springen von Phänomenen, Beobachtungen, Kritiken, Recherchen und so weiter. Genauso habe ich mich gefühlt in dieser Zeit, dass so viel im Kopf war und man nicht genau wusste, was ist jetzt eigentlich noch Realität und was ist Fiktion.
Ganz interessant. Ich überlege noch über die Zombie-Geschichte immer noch mit der Hyperrealität, weil so habe ich mir das noch gar nicht ausgemalt. Ich konnte komischerweise total viel damit anfangen, aber war eigentlich schockiert davon. Und es bricht ja dann auch manchmal ab, einfach, wenn die Erzählerin merkt, dass das jetzt zu hyperreal oder hanebüchen wird.
Vielen Dank, Lola Randl. Die Krone der Schöpfung ist bei Mattes und Seitz erschienen. Vielen Dank, dass Sie für uns ins Studio gegangen sind.
Vielen Dank.
Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin zur Frankfurter Buchmesse mit Elke Heidenreich, Peter Stamm, Hilma Klute und Lola Randl und ihren neuen Büchern. Alle Angaben und auch die Gespräche finden Sie wie immer auf swr2.de und im Lesenswert Podcast. Die Musik heute kam vom Gotan Project, Tango 3.0 heißt die CD. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und dann um 18.05 Uhr unter dem Hashtag Zusammenhalten für die Kultur das SWR-Symphonieorchester unter Theodor Kurenzes mit einem Programm neuer Musik. Ich sag Tschüss, am Mikrofon war Anja Brockert.
Yeah.